Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Hallo alle miteinander. Als ich heute Morgen aufstand, wollte ich es nicht glauben, aber es war September. Langsam verabschiedet sich der Sommer und der Herbst rollt unaufhörlich über das Land. Ich hoffe, Sie hatten einen wunderschönen Urlaub, vielleicht mit der Familie, um sich etwas von Ihrer Arbeit zu erholen oder vielleicht auch alleine, um sich von der Familie zu erholen, wie auch immer. Jedenfalls begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser neuen Podcast-Folge, nachdem ich mir selbst auch eine kleine Pause gegönnt habe. Ich habe sie gebraucht. Und das führt uns eigentlich schon mitten rein in das Thema, das ich mir für heute überlegt habe. Wie fürsorglich gehen Sie selbst mit sich im normalen Alltag um? Ich meine damit nicht, welche Lebensversicherung Sie für sich abgeschlossen haben, sondern wie Sie sich psychisch pflegen, schützen oder regenerieren. Was gibt Ihnen Kraft? Durch was blühen Sie auf? Was füllt Ihre Energiespeicher, wenn das Leben gerade wie ein Vampir an Ihnen saugt? Menschen, die gut für sich sorgen, weisen ein signifikant niedrigeres Risiko auf, durch Stress, Krisen oder Schicksalsschläge krank zu werden. Sie sind schlichtweg psychisch widerstandsfähiger. Einen solchen pfleglichen Umgang mit sich nennt man in der Therapieforschung Selbstfürsorge. Und dieses Konzept möchte ich Ihnen im Folgenden etwas näher vorstellen. Also, ich schlage vor, wir tun jetzt unserem Kopf und unserem Körper etwas Gutes. Und noch ist der Sommer ja noch nicht so ganz rum, zumindest gefühlt. Also packen Sie am besten Ihre Badehose ein, denn gleich geht es an einen See. Wissen Sie, was zu den größten Leistungen unseres Organismus gehört? Es ist das ausgeklügelte Energiemanagement, also die zur Verfügung stehenden Ressourcen zu verwalten im Hinblick auf die ganzen Kosten, die täglich im Körper anfallen. Beispielsweise alles halbwegs auf 37 Grad Celsius zu halten, die Muskulatur zu versorgen, den Stoffwechsel am Laufen zu halten, das Herz roundabout 70 Mal in der Minute pumpen zu lassen und so weiter. Das alles muss von unserem Gehirn überwacht und gesteuert werden. Zwar handeln die einzelnen Funktionssysteme weitgehend autark, aber sie werden durch ein leistungsfähiges Nervensystem koordiniert. Und unser Gehirn stellt hierfür eine hohe Gebühr in Rechnung. Zwischen 400 und 500 Kilokalorien zwackt es nämlich von der täglichen Nahrung für das anspruchsvolle Energiemanagement ab. Wenn Sie also das nächste Mal eine ganze Tafel Schokolade, gefüllt mit einer Schicht Nougat und einem Hauch schlechtem Gewissen herunterschlingen, können Sie sich fortan beruhigt sagen, ich tue es eigentlich für einen guten Zweck, damit mein Gehirn seinen Job machen kann. Im Hinblick auf unseren Körper ist dieses Prinzip den meisten Menschen soweit einleuchtend. Sie wissen, dass sie täglich Energie von außen zuführen müssen, um sie für Prozesse im Inneren verwenden zu können. Und im besten Fall sollte diese Bilanz in etwa ausgeglichen sein. Im Hinblick auf unsere Psyche gilt dieses Prinzip im Grunde genommen ganz genauso. Das wiederum ist vielen Menschen jedoch weit weniger klar. Um Hektik und Stress zu bewältigen, Herausforderungen zu meistern, Konflikte zu lösen, Gefühle zu verarbeiten oder zwei pubertierende Kinder zu ertragen, denen ich heute Morgen mal wieder gesagt habe, sie sollen bitte nicht schon wieder den Müsli-Karton offen auf dem Rand des kleinen Tisches in unserer Küche stehen lassen, weil er sonst umfällt, so wie eben, und wieder mal eine Million Haferflocken den Küchenboden überfluten. So allgemeine Sachen eben. Für all das brauchen wir Energie. Eine solche Energie lässt sich nicht ohne weiteres in Kilokalorien angeben, da sie sich aus anderen Quellen speist als der Nahrung. Aber dennoch gilt auch hier das Prinzip: Die Energie, die wir für unseren Alltag aufbringen, muss irgendwo zugeführt werden, um nicht langfristig in eine Mangellage zu geraten, zu erschöpfen oder psychische Belastungssymptome zu entwickeln. Sonst kann es passieren, dass Ihnen das Leben nicht nur auf die Nerven, sondern irgendwann auch an die Nerven geht. Und um ein solches kluges Energiemanagement, den Kern einer guten Selbstfürsorge, soll es im Folgenden gehen. Ich zeichne Ihnen jetzt ein Bild in Ihr Hirn, um das Ganze etwas greifbarer zu machen. Stellen Sie sich bitte mitten in einer gedachten Landschaft einen großen See vor, der randvoll gefüllt ist mit Wasser. Dieser See verhält sich wie ein riesiger Energiespeicher, weil er neben dem ganzen Wasser natürlich auch Gase, Mineralien und nicht zuletzt Temperatur speichert. Damit gibt er einem ganzen Ökosystem in seiner Umgebung die Möglichkeit zur Existenz. Am Ufer blühen verschiedene Gräser oder es wächst Schilf und eine artenreiche Tierwelt bevölkert den See. Solange der Wasserspiegel nicht zu stark absinkt, weil immer wieder frisches Wasser aus den Gebirgsbächen oder dem Regen nachfließt, bleibt dieses Ökosystem in der Regel auch einigermaßen stabil. Sinkt der Spiegel jedoch aufgrund von Trockenheit oder anderen umweltbedingten Missständen sehr stark, breiten sich gegebenenfalls Algen in dem See aus, mit der Folge, dass sich darin die Sauerstoffverhältnisse ändern, ein Teil der Pflanzen- und Tierwelt stirbt und das System im schlimmsten Fall zu kippen droht. Stellen Sie sich nun weiter vor, dieser See sei künstlich angelegt worden, mit mehreren kontrollierbaren Zuläufen und Abflüssen. Der schöne Wiesensee beispielsweise in meiner Heimat im Westerwald wäre ein sehr, sehr gutes Beispiel hierfür. Er hat zwei Zuflüsse, den Hüttenbach und den Seebach, aber er hat auch einen künstlich geschaffenen Ablauf, durch den knapp 2000 Liter pro Stunde abgelassen werden können. Damit kann man den Wasserspiegel regulieren. Leider muss ich an der Stelle sagen, dass der Wiesensee schon seit längerer Zeit wegen technischen Problemen trockengelegt ist und zunehmend verschlammt. Aber Heimat bleibt Heimat. Schöne Grüße an der Stelle. Unsere Psyche entspricht diesem eben beschriebenen See. Sie hat also mehrere Abflüsse, durch die Energie verloren geht. Dazu gehört ein anstrengender Job, Beziehungskonflikte, Erkrankungen und natürlich sämtliche Formen von Lebenskrisen. Aber auch kleinere Ärgernisse und Unannehmlichkeiten, sogenannte Mikroanforderungen wie Müsliflocken, Aufwischaktionen in der Küche gehören dazu. Im Englischen hat man dafür einen sehr schönen Begriff gefunden, der nennt sich Daily Hassles. Alles das kostet uns, wie schon gesagt, tagtäglich psychische Energie. Manches mehr, manches weniger, aber es sind alles Abflüsse, die den See verlassen und Wasser wegtransportieren. Natürlich hat unser See auch Zuläufe, durch die er, Gott sei Dank, immer wieder mit neuer und frischer Energie aufgefüllt wird. Dazu gehören unter anderem Freundschaften, Freizeitbeschäftigung, Humor und natürlich viel Schokolade. Wir werden uns diese Kraftquellen gleich noch etwas detaillierter anschauen. Aber bleiben wir noch einen Moment in dem See, also ich meine in dem Bild. Solange Abfluss und Zulauf sich in etwa die Waage halten, erschöpfen wir mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit auch bei einem anstrengenden und herausfordernden Leben nicht. Entscheidend ist, dass die Bilanz einigermaßen ausgeglichen bleibt. Unser Ökosystem bleibt dann stabil und wir blühen wie eine artenreiche, vielfältige Landschaft. Wenn uns das Leben jedoch anhaltend zu viel Energie kostet, weil eine ganze Menge Wasser abfließt, aber kaum noch etwas nachfließt, sinkt der Wasserspiegel unaufhörlich. Und irgendwann hinterlässt das erste Spuren in der Landschaft. Und ist der See irgendwann nahezu leer, kommt weitgehend alles in seiner Umgebung zum Erliegen. Wir, in Anführungsstrichen, vertrocknen und zeigen Symptome, die einer kargen, grauen und trostlosen Landschaft entsprechen. Ein Burnout ist in diesem Zusammenhang also gar nicht immer ein Ausbrennen, sondern viel häufiger ein Austrocknen. Der Punkt ist nun folgender. Wir alle besitzen zwar diesen See in unserem Kopf, aber wir kennen die Abflüsse und Zuläufe in unserem Leben oft gar nicht so ganz genau. Durchaus wissen viele unter dem Strich immer noch etwas besser, was sie im Alltag psychische Energie kostet, aber was ihnen Kraft gibt, können viele oft gar nicht so ganz eindeutig in Worte fassen. Und nur die wenigsten machen sich im Alltagsstress auf die Suche nach diesen Kraftquellen, die ihren See speisen. Haben Sie Lust, sie mal kennenzulernen? Die gute Nachricht lautet, die Natur hat uns alle so angelegt, dass wir aus sehr vielen Dingen unsere tägliche Kraft beziehen können. Alle möglichen Beispiele aufzuzählen würde diesen Podcast sprengen. Aber wir können 5 Hauptquellen psychischer Energie formulieren, zu denen sich die meisten Dinge zuordnen lassen. gehen wir sie kurz gemeinsam durch. Erstens der Körper. Ja, Sie haben richtig gehört, es klingt zunächst vielleicht erstaunlich, aber über den Körper beziehen wir sehr viel psychische Energie. Dazu gehört eine vollwertige und abwechslungsreiche Ernährung, die unsere Psyche stabilisieren kann. Dazu gehört ausreichend Bewegung, die unsere Widerstandsfähigkeit gegen Stress erhöht, aber gleichzeitig auch unsere Stimmung ausgleicht. Und nicht zuletzt tiefer und langer Schlaf, der Gehirn und Körper nach Belastung regeneriert, die Gedanken ordnet oder Gefühle befriedet. Aber zu dieser Quelle gehören auch körperliche Dinge, durch die wir uns psychisch wohlfühlen, wie eine Sauna oder eine Massage, erst recht, wenn sie vom Partner kommt. Das bringt uns übrigens zur zweiten Quelle, die Beziehungen. Sie ist ebenfalls eine Hauptquelle psychischer Energie. Jeder weiß aus Lebenserfahrung, wie wertvoll gute Bindungen sind, gerade wenn man psychisch unter Druck steht oder es einem nicht gut geht. Sich mit lieben Menschen zu verbinden, hat mit biologischen Trieben nur selten etwas zu tun, auch wenn uns die genetisch nahestehenden Bonobos sich bis heute gerne im Stress gegenseitig bespringen. Die meisten Menschen sind hier etwas zurückhaltender und fallen zumindest nicht gleich mit der Tür ins Haus. Wir nutzen Beziehungen vor allem aus sozialen Gründen, weil wir uns gegenseitig helfen, weil wir uns trösten oder weil wir uns inspirieren. Neben Partnerschaft, Familie und Freundschaft gehören auch Sportvereine oder kirchliche Gemeinden hierzu. Drittens, der Geist. Wir beziehen eine Menge psychische Energie daraus, dass wir Zeit für unsere Hobbys und Freizeitbeschäftigung finden, sei es Literatur lesen, Musik hören oder machen, Kultur genießen, etwas bauen, rätseln oder spielen. Auch verschiedene Formen der Selbstverwirklichung gehören hierzu, im Rahmen derer sie sich vielleicht fortbilden oder etwas Neues lernen. Wir wollen uns entfalten, etwas aufbauen, etwas entwickeln oder uns zumindest gelegentlich geistig herausfordern. Dessen ungeachtet gehört übrigens auch das Faulenzen und ab und an einfach mal nichts tun zu dieser Quelle. 4. Die Emotionen. Wie wir alle wissen, können Emotionen und Gefühle zwar durchaus Kraft kosten, beispielsweise wenn wir nach hitzigen Diskussionen oder anhaltenden Sorgen um jemanden total erschöpft sind am Abend, aber Gefühle geben uns auch Energie. Ein spannender Kinofilm am Abend beispielsweise ist anregend und er inspiriert uns. Tränen, die wir um etwas oder um jemanden vergießen, schaffen ein Ventil, wonach wir meist entlastet sind. Und Humor verbessert unsere Stimmung, wenn etwas gerade im Leben schief hängt. Übrigens auch Gefühle von Stolz gleichen uns aus, wenn wir was geleistet haben oder mit etwas Erfolg hatten. Und zu guter Letzt ist auch das Gefühl von Sicherheit, das vielen Menschen heute wieder abhanden kommt, eine Quelle an Energie, die uns im Stress endlich wieder zur Ruhe kommen lässt. Fünftens, die Spiritualität. Diese Quelle mögen manche von Ihnen vielleicht zunächst anzweifeln. Und in der Tat ist sie bei vielen Menschen auch eher ein kleines Bächlein, der kaum etwas zum Energiereservoir beiträgt. Aber ob Sie es glauben oder nicht, dieser Zulauf in unseren See ist bei jedem von uns angelegt. Denn wir beschäftigen uns im Leben ganz unweigerlich irgendwann mit der Frage nach dem Warum. Es gibt uns Kraft, wenn wir wissen, dass alles in einen Sinn eingebettet ist und da draußen vielleicht irgendetwas existiert, das uns liebt und auffängt. Das Gebet, religiöse Praktiken, aber auch andere transzendentale Techniken und Bräuche, auch die Meditation und vieles mehr gehören hierzu. Die Gewichtung dieser Kraftquellen ist bei jedem etwas anders. Für den einen sind körperliche Energiequellen immens wichtig. Sie sind wie ein reißender Fluss, der den See geradezu flutet mit Energie. Und sobald diese Quelle versiegt, sind sie vom Austrocknen bedroht. Dafür ist möglicherweise der geistige Zufluss nur ein kleiner Rinnsal, der kaum etwas zur täglichen Energie beiträgt. Mein Sohn beispielsweise, Klammer auf, 14, Klammer zu, muss sich jeden Tag mit seinen Jungs mindestens 1 bis 2 Stunden körperlich auspowern beim Fußballspielen, sonst wird er unleidig. Literatur vermisst er dagegen eher selten. Es ist nichts, was ihn aufbaut, falls die Seele mal in Trümmern liegt. Gäbe es in unserem Haus kein einziges Buch, würde ihn das niemals aus dem seelischen Gleichgewicht bringen. Ich dagegen wäre wahrscheinlich einem Burnout nahe. Andere Menschen wiederum brauchen sehr, sehr viele soziale Kontakte oder für vielleicht weniger Sport. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich Leute im Fitnessstudio beobachte, die während ihres Besuchs dort praktisch keine Hantel in die Hand nehmen, weil sie sich eigentlich permanent unterhalten. auf der Trainingsfläche, danach unter der Dusche, warum auch immer sie duschen, und schlussendlich beim Latte Macchiato an der Bar. Aber sie sind dennoch total glücklich und bezahlen gerne die 50 Euro Monatsbeitrag. Auch sie nutzen konsequent ihre Kraftquellen. Nur ist es nicht das Schwitzen. Ein paar Dehnübungen schenken lediglich den Rahmen für unentwegtes Quasseln. Aber das ist völlig okay. Jedem das Seine. Entscheidend ist zu wissen, wie man seinen See wieder auffüllt und diese Kraftquelle auch konsequent zu nutzen. Und nachdem wir jetzt die Grundlagen geschaffen haben, möchte ich Ihnen die folgende Frage stellen. Was leert Ihren See tagtäglich? Und vor allen Dingen, was füllt ihn wieder auf? Kennen Sie Ihre Kraftquellen? Und drehen Sie im Alltag die richtigen Hähne auf, wenn Sie Energie brauchen? Halten Sie bitte noch etwas Wasser im Kopf, denn jetzt werden wir dieses Bild auf das Konzept der Selbstfürsorge übertragen. Selbstfürsorge meint, auf die eigene körperliche und psychische Gesundheit Acht zu geben und gut für sich zu sorgen. Es bedeutet zu wissen, was einem Kraft gibt und darauf zu schauen, diese Kraftquelle auch zu nutzen. Außerdem bedeutet es zu wissen, was einem nicht gut tut und worauf man vielleicht besser verzichten sollte. Muss sich also etwas mit sich selbst auseinandersetzen. Aber dann kann Selbstfürsorge ganz fantastisch dabei helfen, langfristig stark und stabil zu bleiben. Gleich mehrere Studien haben zeigen können, dass Menschen mit psychisch anspruchsvollen Jobs weniger berufsmüde wurden und seltener unter Burnout litten, wenn sie in diesem Sinne gut für sich sorgten, trotzdem der Job sehr, sehr anstrengend und schwer war. Selbstfürsorgliche Menschen vermeiden nämlich allzu niedrige Wasserspiegel, indem sie ihre Energiespeicher immer wieder auffüllen, wenn sie das Leben gerade aussaugt. Damit halten sie ihr inneres Ökosystem intakt mit all seiner reichhaltigen Vielfalt. Natürlich kann der Wasserspiegel in schwierigen Lebensphasen immer mal wieder etwas unter die Norm sinken und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber selbstfürsorglich mit sich umzugehen heißt zu wissen, wie man baldmöglichst wieder Energie zuführt. In einem Satz, selbstfürsorgliche Menschen bleiben unter dem Strich die meiste Zeit über dem Strich. Wie schon gesagt, bedeutet Selbstfürsorge, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und nicht nur schnellen Fastfood-Bedürfnissen hinterherzujagen. Eine ehrliche Reflexion kann aber unter Umständen wehtun, denn es handelt sich um einen Schmerz der Veränderung, der uns ein Signal schickt. Es lautet, tu endlich was. Und weil wir Schmerzen nicht leiden können, betäuben wir uns stattdessen lieber mit kurzfristigen Belohnungen. Der Griff zum Schokoriegel oder zur Flasche ist nicht selten Ausdruck dieser inneren Spannung, einerseits zu spüren, was man bräuchte, aber andererseits nicht die Kraft aufzubringen, etwas in seinem Leben grundlegend zu verändern. Selbstfürsorge heißt in diesem Zusammenhang, Selbstverantwortung für sich zu übernehmen. Vor nicht allzu langer Zeit kam ein todunglücklicher Mann, Ende 40, in meine Sprechstunde. Er erzählte mir, er müsse seit langem permanent Überstunden machen im Job, weil er immer mehr Aufgaben aufgehalst bekäme, für die er eigentlich gar nicht zuständig sei. Der Zeitdruck und damit verbunden auch die Angst vor Überforderung sei immer höher geworden in den letzten Monaten. Er sei total unglücklich und abends verspüre er den Impuls, sich zu belohnen. Und dann säße er oft nachts vor dem Fernseher stundenlang und schlinge Unmengen an Chips und Ähnlichem in sich hinein. Als ich ihn fragte, was er glaube, warum er das alles täte, antwortete er, ich glaube, ich will mir was Gutes tun. Aus psychodynamischer Sicht handelt es sich hierbei um einen klassischen Eskapismus, aber keine gesunde Selbstfürsorge. Der arme Mann flieht in kurze Glücksmomente. Er betäubt sich, statt gut für sich zu sorgen, indem er beispielsweise versucht, die Arbeitsverhältnisse neu zu ordnen oder was auch immer. Ich möchte den lieben Mann aber hier ausdrücklich in Schutz nehmen, denn es ist völlig menschlich, so zu reagieren. Zu fliehen fällt uns immer leichter, statt fundamental etwas am Leben zu verändern. Das Problem ist jedoch, wir können zwar aus einer Überforderung im Job fliehen, aber niemals aus unserer Haut. Übrigens, wo wir gerade bei Haut sind, falls Sie an dieser Stelle des Podcasts vielleicht gerade mal unter dem Begriff Selbstfürsorge kurz gegoogelt haben sollten, wird Ihnen vielleicht ein anderer Begriff aufgefallen sein, den man heute neudeutsch viel lieber nutzt, Self-Care. Leider hat das Konzept Selbstfürsorge unter diesem Begriff eine etwas fragwürdige Bedeutungsverschiebung erfahren. Im engeren Sinne geht es nämlich bei Self-Care heute praktisch nur noch um Wellness. Die Wohlfühlindustrie hat den Begriff mittlerweile vollständig gekapert und bietet darunter Badeöle, Duftkerzen und anderes Kosmetikgedöns an. Oft werden Lifestyle-Tipps lediglich gut getarnt als Produktwerbung. Es geht um genussvolle Selbstverwöhnung, Beauty und natürlich ein bisschen Luxus. Auf Social Media wurde mir sogar mal eine Delfintherapie in Dubai als Self-Care angepriesen. Meine Güte, mit der ursprünglichen Idee hat all das kaum noch etwas zu tun. Und dennoch ist der Begriff zurzeit extrem beliebt und liegt voll im Trend. Schauen Sie mal, bei Instagram finden Sie unter dem Hashtag Selfcare aktuell mehr als 88 Millionen Einträge. Zu Gehirn gehört gibt's gerade mal 196 Einträge. Das psychisch wegzustecken, senkt mein Wasserspiegel schon ziemlich krass, das kann ich Ihnen sagen. Naja, ich bin eben leider keine Gesichtscreme. Natürlich kann Wellness für die Haut auch ein Balsam für die Seele sein. Nichts gegen eine gute Körperlotion. Aber Self-Care ist in diesem Kontext eher eine Verballhornung. Selbstfürsorge im ursprünglich gemeinten Sinne setzt, wie wir eben gesehen haben, an einer ganz anderen Stelle an als ihre degenerierte Begriffsschwester, der es in erster Linie um vegane Ernährung, Haar- oder Hautpflege geht. Meinen Klienten sage ich immer, echte Selbstfürsorge muss unter die Haut gehen und sollte nicht nur auf sie aufgetragen werden. Beginnen wir also mit etwas echter Selbstfürsorge und schauen zunächst mal, wie es um unsere Energie bestellt ist. Aber woran merkt man nun, dass die Wasserspiegel allmählich sinken? Und woran erkennt man, dass man handeln sollte? Leider ist das unter Umständen, zumindest zu Beginn, gar nicht so leicht festzustellen. Bei einem eklatanten körperlichen Energiemangel schickt uns der Organismus immerhin schnell entsprechende Zeichen. Wir bekommen Hunger, der uns signalisiert, jetzt iss mal endlich was. Manchmal knurrt uns sogar der Magen, sodass uns Mitmenschen darauf ansprechen. Die Natur hat also dafür gesorgt, dass wir einen körperlichen Energiemangel irgendwann kaum überhören können. Wir können also nicht aus Versehen verhungern. Leider knurrt unser Gehirn deutlich leiser als unser Magen. Typische Symptome, die für ein psychisches Energiedefizit sprechen, entwickeln sich allmählich und das sehr subtil. Beispielsweise eine zunehmende Mattigkeit, die anfangs gar nicht auffällt, ein Motivationsmangel, eine Erschöpfung, die langsam zunimmt, oft verbunden mit einer schrittweisen Leistungsabnahme. Andere Signale können Magen-Darm-Probleme sein, Kopfschmerzen oder andere psychophysiologischen Reizzustände, die sich ebenfalls langsam entwickeln. Und schlussendlich kann sich auch der Affekt verändern, wenn wir psychisch ausgelaugt sind. Wir sind zunehmend lustlos, reizbar oder leiden unter Stimmungsschwankungen. All das sind untrügliche Zeichen. Aber im Alltagsstress überhören wir diese Signale nicht selten und so trocknen wir Liter für Liter weiter aus. Das Ökosystem nimmt Schäden, ohne dass uns das zunächst auffällt. Ähnlich wie umweltbedingte Veränderungen, beispielsweise den Rückgang der Gletscher durch den Klimawandel, die uns auch nicht sofort auffallen, weil sie sich nicht extrem sprunghaft vollziehen, sondern Schritt für Schritt, fast unbemerkt. Lassen wir es nicht dazu kommen. Haben Sie Lust, sich einmal anzuschauen, was Sie Kraft kostet und was Ihnen Kraft gibt? Wenn ja, dann lade ich Sie jetzt zu einer kleinen Übung am See ein. Machen Sie es sich gemütlich. Sie brauchen die folgende kleine Übung übrigens nur mitmachen, falls Sie das Gefühl haben, dass Ihr Wasserspiegel niedrig ist und die See nicht mehr in der gleichen prachtvollen Fülle gedeiht, wie es vielleicht früher einmal der Fall war. Falls ihre Energiespiegel dagegen prall gefüllt sind und sie sich im Leben immer perfekt ausgleichen können, dann müssen sie sich auch nicht weiter hiermit auseinandersetzen. Gehen sie einfach im See baden und schalten sie an dieser Stelle aus und ab. Alle anderen heiße ich zu der folgenden Reflexion herzlich willkommen. Erster Teil. Überlegen Sie sich, was täglich Ihren Wasserspiegel senkt. Lassen Sie nichts aus, angefangen von einer schwierigen Beziehung zu einem Kollegen im Job, über die Schwiegermutter, bis hin zu einem Nachbarschaftsstreit, einem gesundheitlichen Problem, einer finanziellen Sorge, den schlechten Nachrichten im Fernsehen, was auch immer. Seien Sie dabei möglichst konkret. Es ist wichtig, genau zu formulieren, was Ihnen täglich Energie abzieht. Und danach fragen Sie sich, wie kann ich diesen Energieverlust minimieren? Nicht an allen Wasserhähnen kann man immer gleich mächtig drehen und sie zuschrauben, aber glauben Sie mir, ich habe diese Übung hunderte Mal gemacht mit meinen Klienten. Man findet mit etwas Zeit und Geduld immer Steuerungsmöglichkeiten. Und was Ihnen permanent große Mengen an Energie abzieht, sollten Sie sich auch unbedingt anschauen und überlegen, wie Sie den Abfluss drosseln können. Zweiter Teil. Gehen Sie nun die 5 Gruppen an Kraftquellen durch, von denen eben die Rede war. Also Körper, Beziehung, Geist, Emotion und Spiritualität. Und fragen sich dann, welche Quelle nutze ich im Alltag oft und welche dagegen eher selten? Warum ist das überhaupt so? Und passt das denn eigentlich auch so für mich? Falls Ihnen das Schwierigkeiten bereitet, erinnern Sie sich an das, was Ihnen als Kind Kraft gab. Das Lesen von Abenteuerromanen, das Spielen mit Freunden oder einfach nur rumgammeln. Unsere Vorlieben als kleine Kinder sagen oft sehr, sehr viel über unsere impliziten Bedürfnisse und Wünsche aus. Sie sind gute Indikatoren für das, was uns auch gut tut, wenn wir erwachsen sind. Auf diese Weise werden Sie sich vielleicht im Klaren darüber, dass manche Kraftquellen in Ihrer Landschaft nur kleine Rinnsale sind, die Ihnen viel mehr Energie schenken könnten, wenn Sie es zulassen würden. Dritter und letzter Teil, und jetzt kommt die Selbstfürsorge ins Spiel, überlegen Sie sich, was Sie ändern könnten. Was könnte Ihr Herz zum Lachen und Ihr Hirn zum Hüpfen bringen? Oder umgekehrt. Gehen Sie auf die Suche. In Ihrer Landschaft gibt es bestimmt noch ein paar Flüsschen, die Sie in Ihren See umleiten könnten. Wenn Sie eine neue Quelle entdeckt oder eine alte wiederentdeckt haben, bringen Sie sie zum Fließen. Wassermarsch. An manchen Zuläufen, zumindest in künstlichen Seen, kann man die Wasserzufuhr ja gut regeln. Also drehen Sie ordentlich den Hahn auf. Es macht nämlich sonst niemand für Sie. Die Übung von eben ist nie ganz zu Ende. Spüren Sie immer mal wieder neu in sich und prüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob sich die Verhältnisse vielleicht verändert haben. Möglicherweise sind Quellen von einst mittlerweile versiegt. Dafür sprudeln neue unterirdische Quellen aus bislang unbekannten Ritzen an die Oberfläche. Selbstfürsorge ist ein dynamischer Prozess. Entscheidend ist immer, in gutem Kontakt zu sich zu bleiben und zu spüren, wenn sich die Bedürfnisse ändern. Vielleicht erkennen Sie auf diese Weise, dass Ihnen die regelmäßigen Saunaabende mit den Nachbarn, die Sie schon seit Jahren machen, nicht mehr ganz so viel Freude bereiten, so wie es früher der Fall war. Vielleicht würden Sie stattdessen mittlerweile viel lieber bei einer Tasse Tee die Tageszeitung in Ruhe lesen, was Sie sich so vor Jahren noch gar nicht hätten vorstellen können. Für mich selbst beispielsweise war früher Muskelsport sehr wichtig. Ich war eine Zeit lang Fitnesstrainer und verbrachte mindestens 3 bis 4 Nachmittage in übel riechenden Muckibuden. Es war ein krasser Gegensatz zu der Lernerei und dem filigranen Arbeiten im Labor während meiner Doktorarbeit. Heute gibt mir das nicht mehr ganz so viel. Ich liebe es heute dagegen viel mehr, mich geistig in eine interessante Sache zu vertiefen und etwas Neues zu lernen. Tja, Achtung Wortspiel. Alles ist eben im Fluss. Ehrlich zu sich zu sein und zu spüren, was man braucht, hat etwas, was man auch Selbstmitgefühl nennt, im Englischen Self-Compassion. Es ist ein wesentlicher Teil einer guten Selbstfürsorge. Ich werde dieses Mitfühlen mit sich selbst hier und heute nicht weiter verfolgen, weil ich diesem sehr schönen Aspekt eine eigene Podcast-Folge schenken möchte. Bleiben wir zunächst dabei, wachsam für sich und vor allem ehrlich zu sich zu sein, sich zu seinen Kraftquellen zu bekennen, selbst wenn es weder die des Partners sind, noch die, die man in irgendwelchen Zeitschriften liest. Auch hierzu ein schönes Beispiel. Ich hatte vor einiger Zeit eine gestresste Klientin, die ich fragte, was glauben Sie, gibt Ihnen Kraft in Ihrem Alltag? Da antwortete sie, ja, ich weiß schon, Herr Doktor, worauf Sie hinaus wollen. Ich sollte mehr Sport treiben, das wäre sicher gut für mich. Dabei war das gar nicht meine Frage. Aber oft antworten wir so, wie wir glauben, dass es richtig, angemessen oder sozial verträglich sei. Solche Antworten entfernen uns aber von uns selbst. Nichts gegen mehr Sport, wir bewegen uns im Alltag meistens alle zu wenig. Aber das ist hier nicht der entscheidende Punkt. Viele Menschen richten ihre Aufmerksamkeit eher auf das, was in den üblichen Ratgebern steht, schauen aber nicht auf ihren See und ihre Quellen. Aber genau das wäre eine vernünftige Form der Selbstfürsorge. Wer finden möchte, was er oder sie braucht, muss in seiner eigenen Landschaft nach geeigneten Quellen suchen. Der französische Schriftsteller Nicolas Camfort sagte einmal in einem etwas verwandten Zusammenhang sehr treffend, es mag schwer sein, das Glück in sich zu entdecken, aber es ist ganz unmöglich, es anderswo zu finden. Für manche Menschen klingt Selbstfürsorge nach einem sehr egoistischen Lebensprinzip, typisch Ego-Gesellschaft, in der der Einzelne auf seine maximale Bedürfnisbefriedigung aus ist. Aber so ist es nicht. Denn bei Selbstfürsorge geht es nicht um ein Ich zuerst, sondern es geht vielmehr um ein Ich auch. Und das aus gutem Grund, der gar nicht mit uns selbst zu tun hat. Selbstfürsorge reicht nämlich über uns hinaus. Erst wer gut zu sich ist, kann auch gut zu anderen sein. Und erst wer Verantwortung für sich und sein Leben übernimmt, kann das in der Regel auch für andere tun. Und genau darin liegt der höhere Sinn der Selbstfürsorge. In seinen Anfängen entsprang er der griechisch-antiken Vorstellung der sogenannten Epimeleia und bedeutete, den eigenen Zustand immer gut im Blick zu behalten. Aber wie schon gesagt, nicht in erster Linie, damit es einem selbst rund um die Uhr bestmöglich gut ging, sondern um ein gesunder und wertvoller Teil der Gemeinschaft zu sein. Einfach ausgedrückt, weil ich selbst gut auf mich achte, kann ich meine körperliche und seelische Gesundheit erhalten, zumindest das, was in meinem Einfluss steht, und dadurch kann ich mich in meinem Job, in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis gut einbringen, Aufgaben übernehmen oder gegebenenfalls anderen die Hand reichen, wenn Sie sie gerade brauchen. Sorgen Sie deswegen gut für sich selbst. Das bedeutet aber mehr, als sich im Kuschelpulli mit einem Get-Happy-Tee auf die Fensterbank zu setzen und von besseren Zeiten zu träumen. Und es bedeutet auch mehr, als sich am Wochenende ein Schaumbad mit Kräuteraufguss zu gönnen, um sich für die Härten des Alltags zu belohnen, die man sich Montag bis Freitag antut. All das kann der Seele natürlich gut tun, innehalten, träumen, nichts tun und sogar Kräutertees können ohne jede Frage Kraftquellen darstellen. Aber Selbstfürsorge geht über kurzfristige Seelen- und Hautpflege eines Self-Care hinaus. Es bedeutet, ein erfülltes, ausgeglichenes und gesundes Leben zu führen. Es bedeutet, sich ehrlich gegenüber zu sein und kritisch mit sich und seinen Energien auseinanderzusetzen. Es geht darum, herauszufinden, was man braucht, um im Leben stabil zu bleiben, selbst wenn es anstrengend ist. Und es bedeutet, seine Bedürfnisse im Laufe der Zeit vielleicht immer mal wieder zu aktualisieren und auf sein Leben anzupassen. Mit dieser Podcast-Folge wollte ich Sie anregen, genau auf diese Suche nach Ihren Kraftquellen zu gehen. Nehmen Sie sich Zeit dafür. Und lassen Sie sich durch das Leben inspirieren. Glauben Sie mir, da draußen gibt es viele ungeahnte Quellen. Und es ist nie zu spät, etwas Neues auszuprobieren und zu schauen, wie es einem damit geht. Und sobald Sie eine vielversprechende Quelle finden, drehen Sie den Hahn auf. Das erhält nicht nur Ihre Gesundheit, sondern auch Ihre Leistungsfähigkeit, die Sie brauchen, um für andere da zu sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, passen Sie gut auf sich auf. Geben Sie der Welt das Beste von sich und nicht nur das, was von Ihnen übrig ist.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.